und sie dann einfach mal irgendwo drauf loslassen, naja, wird schon gut gehen. Das geht eben nicht gut zu 80-90%. Oder für mich auch diese Sendungen wie 2 Minuten, 2 Millionen oder Shark Tank, wie es in den USA heißt, oder The Dragon's Den, wie es in UK heißt, die sind verrückt. Denn wir zeigen hier eine Show, ist nichts anderes wie eine Show, wo wir vorführen, dass in wenigen Minuten, 10, 20 Minuten, Gründer sich vorstellen, ein Businesskonzept vorstellen, sich Investoren in die verlieben und vice versa, die Mitgift kriegen, sprich Geld und Beteiligung, und dann soll das gut gehen. Na, das geht sicher nicht gut. Also in den seltensten Fällen geht das nur gut, weil genau so macht es ein normaler gestandener Unternehmer nicht.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Reinhold Karner. Für mich ist es immer wieder spannend zu sehen, welche Persönlichkeiten es in Tirol gibt. Und dazu zählt auch Reinhold. Reinhold hat einen wahren Schatz an Erfahrung und Wissen. Und genau dieses Wissen und diese Erfahrungen gibt er an zahlreiche Menschen weiter. Er ist Dozent, er ist Autor, er ist Mentor für Gründer und Gründerinnen, aber auch Unternehmer und Unternehmerinnen. Und es war ein spannendes Gespräch mit Reinhold. Wir sprachen über vieles, über wahre Werte, so heißt auch sein Buch über den Gabal Verlag. Wir sprachen über Unternehmertum, was es bedeutet, Unternehmer oder Unternehmerin zu sein. Wir sprachen auch über den Mittelstand, was es bedeutet für uns in Europa, in Österreich oder auch in Deutschland, wenn wir den Mittelstand verlieren würden. Und auch, was es bedeutet, wenn Startups scheitern und wie man das vielleicht ein wenig verbessern könnte. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Reinhold Karner.
Ihr habt in den ganzen Gesprächen festgestellt, dass außergewöhnliche Menschen, die was wirklich einen großen Beitrag leisten, zwei Dinge haben, ein äußeres und ein inneres Ziel. Das heißt, dass sie jetzt nicht nur Ziele im Außen setzen und sagen, das möchte ich erreichen, so viel Umsatz möchte ich erreichen, so viel Wachstum möchte ich erreichen, sondern dass es auch das innere Ziel gibt, wo sie erkennen, mir ist auch die Weisheit wichtig oder die Weiterbildung, die Vitalität, Beziehungen etc. Und ich habe jetzt gar keine Frage an dich, Reinhold. Mir würde jetzt einfach deine Meinung interessieren.
Also bis vor 15 Jahren, würde ich sagen, hätte ich dir zugestimmt. Heute sehe ich das etwas anders. Vielleicht auch mit einer gewissen, nennen wir es Reife, im Leben durch alle Höhen und Tiefen schon gegangen zu sein, sowohl unternehmerisch als auch persönlich und so weiter. Mir fällt da der Satz ein vom Descartes, der ja sagt, ich denke, darum bin ich. Der hat ja damals sehr viel bewegt in der Philosophie und so weiter, in der Aufklärung. Aber ich denke, der Satz ist nicht vollständig. Der Satz müsste eigentlich heißen, ich denke, darum bin ich, was ich denke. Und das, was ich denke, kommt ja von innen heraus. Und für mich gilt längst schon, also wie gesagt, zumindest die letzten 10, 15 Jahre jedenfalls, dass das, was ich glaube, als vielleicht oder hoffentlich nützlicher Mensch auf dieser Welt als kleinstes Rädchen beitragen zu können, ich auch beitragen will. Und dieser Wille, das kommt von innen heraus. Das hat noch gar nichts mit dem Ego, glaube ich, zu tun, sondern das ist, der Amerikaner würde sagen, der Engländer, das ist der Purpose, also deine Bestimmung, dein Anliegen, dein Ziel, dein Wille etc. Und das ist es eigentlich, was ich von innen sozusagen nach außen tragen will. Und wenn ich das im Außen widerspiegeln kann, respektive auch im Außen umsetzen kann und hoffentlich auch einiges davon erreiche, es wäre ja das Paradies, wenn wir alles erreichen würden, sind wir ja nicht, dann macht es, glaube ich, eine große Zufriedenheit für einen selber und bestätigt einen ja auch, dass man sozusagen in gewisser Weise auf dem richtigen Weg ist, nützlich ist, Nutzen beitragen kann, Nutzen stiften kann. Und vielleicht kann man die Welt ein kleines Stückchen helfen, besser zu machen, zumindest in seinem Umfeld, weil wir sind ja nicht alle der Trump, der hier alles niedertrampelt, sondern wir haben ja einen kleineren Einzugsbereich und in dem können wir wirken. Und so sehe ich das Ganze. Und dann spiegelt sich das Ganze auch irgendwo im Außen. Dazu kommt eine andere Sicht noch, die ergänzt sich. Ich nenne das Vierblatt-Glücksklee-Prinzip, wenn man so will, weil so kann ich es auch den Studierenden am besten darstellen. Ist auch Erkenntnis, die hat mich 4 Jahrzehnte mindestens gekostet, um sie sozusagen zu erlangen. Nehmen wir mal das erste Kleeblatt, also das links oben, wenn man so will, und da schreiben wir hinein, Wille, Ziel, Purpose. Jeder Mensch hat ja seine Träume, seine Vorstellungen, seine Wünsche, die er erreichen will, etc. Im rechten Kleeblatt, rechts oben, wenn man so will, schreiben wir hinein, Talent und Gabe. Und das Interessante ist, ob ich speziell bei Jungen sowieso, oder auch Startup-Leuten, Studierenden oder auch später im Berufsleben, bei allen, die Karriere machen wollen, stelle ich immer wieder eines fest. Wenn du was Bestimmtes wünschst und willst und den Purpose dafür hast, ist interessanterweise, um das zu erfüllen, auch das Talent und die Gabe vorhanden. Man muss schon dann entdecken, das Talent und die Gabe, man muss es vielleicht noch feinschleifen und ein bisschen besser noch ausbilden und so, aber sie ist da. Das heißt für mich, wenn jemand sagt, ich will Kampfpilot werden, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass er alle nötigen Talente, um das auch zu werden, bereits in sich trägt. Oder der Nächste sagt, ich wäre ein Softwareentwickler, der Nächste sagt, ich wäre ein Unternehmer, der Nächste sagt, ich wäre ein Forscher und ein Wissenschaftler. Ich sehe das immer wieder, dass sich das komplett matcht. Also das ist eigentlich fantastisch, wenn man das einmal verstanden hat, dass beides einfach vorhanden ist. Und dann kommen wir zum dritten Kleeblatt, links unten, wenn man so will. Da steht jetzt drinnen Entschluss, Wille, Umsetzungskraft, dabei zu bleiben. Das heißt, wenn ich mich auch entschlossen habe, meine Wünsche, meinen Purpose zu umzusetzen, mit Hilfe meiner Gaben, meiner Talente, die ich natürlich auch noch ausbaue und perfektioniere, dann kommt im vierten Kleeblatt das Ergebnis raus, das heißt, ja, die Verwirklichung davon. So einfach ist es eigentlich meiner Meinung nach. Und wir sind wieder dabei, dass das Ganze eigentlich von innen herauskommt. Das ist meine Meinung.
Was ich mich gerade gefragt habe, ist, was steht denn auf deinem Kleeblatt?
Auf meinem Kleeblatt steht heute, na eigentlich heute, es steht wahrscheinlich schon ewig drinnen, aber ich habe auch lange gebraucht, bis ich es kapiert habe, weil das eine ist ja, was einem irgendwelche Flausen ins Kopf kommen, die aber dann nicht zur Realität passen oder auch nicht zu einem selber passen. Bei mir steht wirklich drinnen, ich möchte Unternehmerinnen, Unternehmern, Gründern, Managern, Startuplern und alle, die es werden wollen oder schon sind, dabei unter die Arme greifen, dass sie erfolgreich werden. Das heißt, mit all dem Know-how und der Riesenerfahrung, die ich heute habe, ihnen so zur Hand zu gehen, dass ich ihnen versuche, die Augen zu öffnen, ihren Weg zu finden, sie darin zu bestärken, versuchen auch, sie vor Fehlern zu bewahren und schwerwiegenden Fehlentscheidungen irgendwo zu schützen. Und ihnen so viel mitzugeben, dass sie einen bestimmten Punkt erreichen, an dem sie selber Flügge werden und dann selber fliegen. Heißt nicht, dass man dann keinen Kontakt mehr hat und sie nicht mehr unterstützt. Wenn es einmal größere Dinge gibt, ist mein Sparringspartner trotzdem immer wieder da. Aber das ist eigentlich mein Purpose, mein Zweck. Und ich glaube, heute sagen zu können, mit rund 45 Jahren Erfahrung im Unternehmertum, eigener als auch dann eben als Berater in aller Couleur für, ich weiß nicht, wie viele Branchen und Hunderte und Aberhunderte von Unternehmen und über 300 Startups. Da kommt schon auch eine Summe an Erfahrung zusammen. Ein Instrumentenkasten an Know-how, mit dem man natürlich die Dinge auch weitergeben kann, die dann auch helfen. Und dass das hilft, beweist ja auch eines. Man weiß das heute. Die meisten Gründer scheitern ja deshalb, weil sie kaum Erfahrung haben. Das heißt, man weiß auch, die gründen und mindestens 15 Jahre Berufserfahrung haben, das sind die erfolgreichsten. Und die anderen, auch wenn sie studiert haben und was immer sie an Theorien sie gelesen und inhaliert haben, das nützt halt wenig, weil du Unternehmertum weder im Trockenschwimmen lernen kannst, noch wenn du eben beispielsweise die Betriebsanleitung vom Auto studierst und die Straßenverkehrsordnung lernst, das macht dich nicht zum guten Fahrer. Das Fahren macht dich zu einem guten Fahrer. Wenn du einen guten Fahrer hast, ein Auto mit all den Möglichkeiten. Und da muss es nicht unbedingt das hochautonome und automatisierte Fahrzeug sein, sondern vielleicht das alte, klapprige. Da lernst du halt am meisten, um das in den Griff zu kriegen, das vielleicht sogar nicht einmal ein ABS hat, damit du nachkapierst, wie du am Eis bremsen musst, wenn du kein ABS hast. Das macht dich zum guten Fahrer. Und das ist, glaube ich, im Großen und Ganzen mein Purpose und insbesondere für die Zielgruppe dann auch noch Mittelstand, weil ich glaube, das wird riesig unterschätzt. Der Mittelstand hat eine so enorme Bedeutung. Wir in Europa haben, in der EU, laut eurer Stadt 31 Millionen Unternehmen, also nicht in der Finanzwelt, also in der realen Wirtschaft, wie man so schön sagt. Und davon sind 99,8% Mittelständler. Also die sind alle bis maximal 250 Mitarbeiter groß. Wobei der Anteil derer, die nur bis zu 10 Mitarbeiter haben, und dann für euch nur, ist 94,1%. Das ist unsere Landschaft. Also wenn man die Pyramide sieht, ist das eine gewaltig flache Pyramide. Und die machen eigentlich schon seit Jahrzehnten unser robustes Wirtschaftsrückgrat aus. Und der Mittelstand gehört wieder, aus meiner Sicht, mehr in den Blickpunkt. Der braucht mehr Respekt, mehr Anerkennung, weniger Knebelung durch Bürokratie und zu hohe Steuern und was sonst noch so alles ist. Und da gehört auch dazu eine gewisse, in meinen Augen, Korrektur der ganzen Startup-Welt, weil die Startups, so wie wir sie derzeit pushen, die sind aus meiner Sicht sogar volkswirtschaftlich schädlich. Warum? Wenn 80-90% am Ende scheitern, und zwar relativ zügig in der Regel, kann doch wohl keiner annehmen, dass das Konzept eines ist, wo man sagt, wunderbar, macht nur weiter so. Hättest du einen Bauernhof und deine Ernte ist jedes Jahr 80-90% kaputt oder sie fällt aus, das wirst du nicht überleben. Also würdest du dir was einfallen lassen, das Ganze zu ändern. Und das ist unser Problem, das wir heute mit der Startup-Welt haben, weil wir die zu sehr hypen und pushen, zu sehr die Amerikaner versuchen zu kopieren und sie dann einfach mal irgendwo drauf loslassen, naja, wird schon gut gehen. Na, es geht eben nicht gut zu 80-90%. Oder für mich auch diese Sendungen wie 2 Minuten, 2 Millionen oder A Shark Tank, wie es in den USA heißt, oder The Dragon's Den, wie es in UK heißt, die sind verrückt. Denn wir zeigen hier eine Show, ist nichts anderes wie eine Show, wo wir vorführen, dass in wenigen Minuten, 10, 20 Minuten, Gründer sich vorstellen, ein Businesskonzept vorstellen, sich Investoren in die verlieben und vice versa, die Mitgift kriegen, sprich Geld und Beteiligung, und dann soll das gut gehen. Na, das geht sicher nicht gut. Also in den seltensten Fällen geht das nur gut, weil genau so macht es ein normaler gestandener Unternehmer nicht. Das braucht alles seine Zeit. Es sollte langsamer gehen, es gehört besser geprüft, gegenseitig sich besser geprüft etc. Und man weiß ja, dass die Hälfte dieser Deals, die hier vor der Kamera geschlossen werden, in der Realität gar nicht stattfinden. Und von denen, die stattfinden, haben wir auch wiederum eine Ausfallquote in der Regel von trotzdem noch immer 70-90%, je nach Land. Also da lernen wir auch ein komplett falsches Bild, wie das stattfindet. Und das gehört korrigiert. Und da versuche ich, Bresche für oder Kerbe für den Mittelstand zu schlagen. Ich bin der Meinung, wir müssen den Mittelstand wieder more sexy machen und besser sexy sehen. Alles dafür tun, dass der Mittelstand, der ja regional immer verwurzelt ist und so wichtig ist in der Volkswirtschaft, im Land, in der Region, für die Leute und für die Mitarbeiter, dass wir den auch wieder viel attraktiver gestalten und auch ihm bessere Überlebenschancen ermöglichen. Und im Übrigen, dann lasse ich das Thema schon, wenn man aufpasst, junge Leute lernen im Mittelstand mit Abstand am meisten. Warum? Weil wenn eine Firma nur 7, 10, 20, 50, 100 Mitarbeiter hat, dann kriege ich halt mit, wie ein Unternehmen funktioniert. Weil, egal, wo ich arbeite, in welcher Abteilung, ich kriege trotzdem mit, wie läuft es im Vertrieb, im Einkauf, in der Produktion, im Lager, im Versand, im Finanzwesen, wie läuft es mit der sogenannten Chefetage etc. Ich kriege hautnah mit, praxisnah, wie funktioniert ein Unternehmen, wie funktioniert Unternehmertum, wie geht es mit Personalwesen, wie hält man Mitarbeiter fröhlich und zufrieden, wie holt man deren bestes unternehmerisches Mitdenkpotenzial ab, damit sie ideal mitwirken können. Das lernst du nur im Mittelstand, im Konzern lernst du es nicht. Und im Übrigen, im Startup lernst du es erst recht nicht, weil ein Startup ist immer zunächst eine Versuchskanone, nichts anderes. Und wie gesagt, 80-90% verbrennen sowieso. Also was habe ich dann gelernt zum Schluss? Dann habe ich vielleicht an einer bestimmten Technologie geforscht und entwickelt und gearbeitet. Aber wenn sie dann zum Schluss nicht funktioniert, keinen Markterfolg hat, wo soll dann das Vorbildbeispiel sein für mich, wo ich gelernt habe, wie es funktioniert? Ich habe gelernt, wie es nicht funktioniert. Ja, Wahnsinn, habe ich 2-3 Jahre verbraten. Ein bisschen was habe ich schon gelernt, aber das, was ich beim funktionierenden Mittelständler schon hätte lernen können, das habe ich nicht gelernt, das habe ich versäumt.
Was wären deiner Meinung nach eine gute Quote für die Startups, beziehungsweise, wenn ich das richtig gehört habe, könnte man die Quote des Scheiterns reduzieren, wenn Gründer und Gründerinnen vorher im Mittelstand waren, oder?
Insgesamt könnte man es mit Sicherheit reduzieren, wenn die Gründer und Gründer zuerst einmal auch unternehmerische Praxis mitgeschnuppert hätten. Und dazu, das ist übrigens bewiesen, ja. Also man weiß, wenn 15 Jahre Berufserfahrung gemacht wurde, übrigens in den USA ganz gleich wie in Europa, dann ist die Wahrscheinlichkeit, also die Überlebensfähigkeit plötzlich bei 70-80%. Und es gibt sogar Statistik, die besagt, je weiter, also je länger oder je mehr Jahre Erfahrung man hat, desto wahrscheinlicher ist der Erfolg. Auch damit, je älter der Gründungsunternehmer ist, selbst wenn er 50 ist nur beim Gründen, desto erfolgreicher ist er, weil er einfach viel mehr Erfahrung hat. Und ich denke, das trifft schon zu einem ganz großen Teil einfach zu. Und natürlich sind auch die Werkzeuge, wie man dann ein Unternehmen gründet und führt und macht, ein wesentlicher Punkt, weil sind wir wieder beim Thema Innovationen. Solange das nur Montagsautos sind und unausgegorene Ideen, weil die gar kein Verständnis haben vom Markt, ist das ein Riesenproblem. Denn was ist denn eigentlich das größte Geheimnis, wenn wir das als Geheimnis bezeichnen wollen, zwischen ob ein Produkt seinen Markt findet? Die Antwort ist simpel: Menschenkenntnis. Weil am Ende sind es Menschen, die das kaufen. Noch haben wir ganz wenige Maschinen, die einkaufen. Das wird mit IoT immer stärker kommen über die Jahre. Aber derzeit entscheidet der Mensch, ob das jetzt im B2B-Bereich ist, also im Geschäftsleben, oder im B2C-Bereich, also im Konsumentenleben. Und der Mensch, wenn der keinen sogenannten wahrnehmbaren Kundennutzen realisiert, den der Kunde nur entscheidet, nicht weil ich mir das einbilde, lediglich was der Kunde sieht und honoriert, das ist der Schlüssel, das macht den Erfolg aus. Und wenn ich dort nicht genügend Recherche betreibe für mein Produkt, das Verständnis gar nicht habe für meine Zielgruppe, was die wirklich brauchen, wo der große Kundennutzen liegt, dann habe ich ein Riesenproblem. Man weiß aus seriösen Studien, dass 70% von neuen Produkten und Innovationen den wahrnehmbaren Kundennutzen nicht erfüllen. Und bei digitalen Geschäftsmodellen ist das noch viel schlimmer. Da haben wir bei 80-90%, die genau das nicht erfüllen. Sind wir wieder beim selben. Also Menschenkenntnis ist genauso wichtig. Und wie kriege ich die Menschenkenntnis? Studieren glaube ich nicht, dass man sie wirklich kann. Man kann ein paar psychologische Kriterien und so kennen. Aber Menschenkenntnis kriegst du wieder durch Praxis. Und wieder durch Praxis im Berufsleben. Das kannst du auch von keiner Uni, da kannst du ein Masterstudium haben, was du für uns willst, wirst du keine Menschenkenntnis in dieser Art und Weise mitbekommen, wie dir eben das Leben das lernt. Das ist so. Ich verstehe das schon. Junge sind oft ungeduldig und möchten was machen, gründen, alles in Ordnung. Aber dann sollten sie sich zumindest einen so oder zwei lebenserfahrenen Mentoren an die Seite nehmen und auch ein bisschen auf die hören und nicht beratungsresistent sein, dann kann es wieder funktionieren. Und dann sollte man nicht gleich mit 100% reinhauen in das Ganze, sondern das muss organisch wachsen, so wie das die Natur auch macht. Du kannst einen Grashalm, selbst am Rasen, wenn der noch eine Woche braucht, um zu wachsen, aber du kannst nicht den Grashalm jetzt nehmen und ziehen, damit er länger wird. Es geht nicht. Der Grashalm braucht auch seine Zeit. Und willst du eine schöne, robuste Eiche, ja, dann musst du viele Jahrzehnte Zeit haben, bis die halt einmal überhaupt groß wird und vielleicht auch ein, zwei, drei Jahrhunderte, wenn sie richtig mit einem dicken Stamm eine sein soll. So ist das halt nun mal. Und alles, was zu schnell wächst, zu überdynamisch ist, das bricht halt auch leicht. Und das ist in der Natur so. Und das ist ein Universalprinzip auch hier in der Wirtschaft.
Wenn Investoren und Investorinnen in Unternehmen investieren oder in Startups investieren, die haben ja eigentlich dieses Know-how. Also die haben ja schon einiges an Erfahrung gesammelt. Wie kann das sein, dass dann immer noch so viele Unternehmen scheitern? Weil das sind ja auch hochqualifizierte Menschen und die haben ja auch schon wahnsinnig viel erlebt.
Also dem widerspreche ich komplett. Ich habe ganz wenige Venture Capitalists, also diese Profi-Investoren getroffen, die wirklich Erfahrung vom Unternehmertum haben im Sinne außerhalb der Finanzwelt. Die sind clever, mit Geld umzugehen, das ja, die investieren, aber die investieren mehr so wie Pferdewetten. Die wissen genauso nicht, wenn es ein neues Startup gibt, Hat das Erfolgschance? Wird das wirklich erfolgreich? Sie vermuten es, sie schätzen es ein. Aber sie verschätzen sich auch, wie wir ja sehen. Denn es ist auch erwiesen, selbst mit Hilfe von Investoren Geld und den Investoren an der Seite ist die Erfolgschance für dich überhaupt nicht größer. Die ist maximal gleich wie ohne oder ein bisschen schlechter sogar. Und warum ist das so? Weil der wirkliche Investor, wie gesagt, mehr Geld verwaltet, Geld managt. Übrigens auch diese sogenannten berühmten an der Sand Hill Road in Silicon Valley, in Palo Alto und so weiter. Die vergurken genauso viel Geld von der Quote. Die versuchen nur, wie ein Glücksspieler, die setzen halt auf 10 Startups und hoffen, dass einer so erfolgreich wird, dass er halt die Verluste, die sie bei allen 9 anderen, bei dem Scheitern einfahren, wieder wettmacht und dann nur mehr Geld übrig bleibt, damit man die nächsten 100 Wetten finanzieren kann. So läuft das. Also nein, die Venture Capitalists sind genauso wenig erfahren und haben oft sehr viel Theorie und ganz strikte Managementregeln und so weiter, die sie den Jungs hier aufs Auge drücken, aber in meinen Augen sind die meisten Venture Capitalists sogar ganz schlechte Mentoren und schlechte Unternehmer, übrigens auch schlechte mittelständische Unternehmer. Und was ist denn ein Startup anderes als zunächst ein Mittelstand, sehr lange? Ist nichts anderes. Also nein, also Erfahrung ist schon ein Unterschied, das gleiche wie wenn man ja die Unternehmertum-Kurse, also Entrepreneurship-Kurse an den Universitäten sind seit den 80er, 90er Jahren ums Vierfache explodiert. In Europa genauso wie in den USA. Ums Vierfache. Aber die Erfolgsquoten gingen nicht rauf, sie gingen sogar runter. Und wenn man sich das mal genau anschaut, warum das der Fall ist, dann ist es halt so, weil zu 95-97% die Herren Lehrer, Professoren alle einen guten Willen haben, will ich gar nichts sagen, super drauf sind in Theorien, habe ich auch nichts zu sagen, aber eben selber nie ein Unternehmen gegründet oder geführt haben. Die unterrichten nur irgendwelches theoretisches Zeug und eines meiner Slogan, Praxis bricht Theorie. Und das ist das größte Problem. So lässt man dann diese Studierenden auf den Markt, haben in der Theorie viel gelernt, aber in der Praxis mehr oder weniger keine Ahnung, sind Nockerbasel, wie man so schön sagen würde hier in Österreich. Und das ist das große Problem. Und das Ähnliche verhält sich auch mit den Venture Capitalists, wo dann oft groß studierte Finanzgurus drinnen sitzen. Aber schau, selbst wenn du einen Arzt von einer Elite-Universität hast, der 10 Jahre an der Elite-Universität die besten Noten und Bewertungen bekommen hat, aber der hat noch nie operiert und du hast jetzt irgendein Problem und musst dich operieren lassen. Nimmst du dann den, der 10 Jahre an der Elite-Universität studiert hat, der Arzt, und sagt, bitte operiere mich, oder den, der an keiner Elite-Universität studiert hat, sondern Normalmedizin studiert hat, aber der schon 5 oder 10 oder 20 Jahre OP-Erfahrung hat, dann wirst du wahrscheinlich den zweiten nehmen und nicht den ersten. Da kann der studiert haben, was er will. Und das ist eines unserer Probleme. Wir haben gewisse Verblendungen, was heute akademische Ausbildungen wert sind. Deshalb bin ich so ein Fan von den Fachhochschulen, wo wir brauchen die Wissenschaftler und den normalen Unis auch, bitte, will ich genauso Lanze brechen. Kluge Köpfe machen auch ihren Dienst. Aber wenn es ums Unternehmertum geht, dann haben die Fachhochschulen zumindest den Anspruch, dass sie hier Praxis und Theorie einmal zumindest schon mal matchen. Aber auch die haben viel zu wenig Professoren, Lehrer und Ausbilder mit Erfahrung. Also haben wir auch wieder das Problem, dass dort auch zu viel Theorie unterrichtet wird.
Wenn ich dir jetzt die Aufgabe gebe, nächste Woche ein Unternehmen zu gründen, wie würdest du ein Unternehmen gründen? Und auch vielleicht jetzt abgesehen von deiner derzeitigen Branche, angenommen, du könntest dir einfach auf Anhieb Fähigkeiten aneignen und Wissen aneignen, in welche Branche würdest du gehen?
Ja, das ist ein sehr theoretischer Ansatz, weil der funktioniert natürlich nicht. Du kannst nicht im Handumdrehen dir irgendwelches Know-how von 10 Jahren reinziehen. Also ich habe von meiner Seite durch die Beratungstätigkeiten an der Kunden, ich würde sagen, das Know-how von wahrscheinlich 70, 80 Branchen, also vom Fahrzeughersteller bis zum Buster, Hersteller etc. und Händler etc. Und dann durch die verschiedenen Größen und Firmen und Länder, wo Unternehmen gegründet wurden, sind meine oder auch dann die Startups oder auch die beratenden Kunden sitzen auch immens viel Erfahrung. Und da kommt dann schon so ein Sukkus raus, ich nenne es die Universalprinzipien des Erfolges. Und da bin ich schon so weit, dass ich heute sage, die sind sozusagen branchenunabhängig, weil ich immer wieder sehe, das funktioniert, wenn du einmal kapiert hast, das funktioniert fast immer in fast allen Branchen und in fast allen Unternehmensgrößen. Wenn ich heute sagen würde, speziell Jungen, wenn sie gründen, dann kann man schon den Spieß umdrehen und sagen, ich suche mir ein Feld, das attraktiv ist. Das wäre, glaube ich, die Frage, die du hast. Dann würden heute wahrscheinlich viele sagen, beispielsweise, geh in künstliche Intelligenz, geh in Robotik, geh in Biotechnologie und ich weiß nicht was. So, da findet man schon genug. Nur, das ist für mich der absolut falsche Weg. Denn wir sind schon wieder beim Glücksklee, beim Vierblättrigen, wenn man so will. Was ist denn dein Purpose? Es nützt nichts zu sagen, du, künstliche Intelligenz ist momentan cool, da wird Geld reingeschüttet, auch von Investoren. Nimm den Weg, da wirst du ganz viel Geld machen. Aber wenn du nicht der Mathematiker bist, weil für KI musst du ja wahnsinnig gut in der Mathematik sein, wenn du kein Datenanalyst oder sonst was bist, dass das dann gar nicht dein Naturell ist, nicht dein Purpose, dann wirst du auch das Talent dafür nicht haben. Dann geht es nur schief, weil du zwar, und das machen ja viele, auf den Zug aufspringst in der Hoffnung, ich werde schnell reich und berühmt, aber du sitzt am falschen Zug, weil der gar nicht für dich ist. Sondern man muss die Frage umgekehrt stellen. Die Frage ist, was willst du denn der Welt geben? Womit willst du dich nützlich machen? Was interessiert dich? Und da gibt es alles Mögliche. Der eine wird, wie wir hier zum Beispiel in der Witschnaum und unweit, die produzieren einen fantastischen Käse. Die haben das angefangen, die sind mittlerweile sehr erfolgreich. Der nächste macht Honig, der nächste ist ein Spitzenautomechaniker, der nächste ist eben vielleicht ein Pilot, der nächste ist super Programmierer und der nächste ist, ich weiß nicht was. Und um das geht's. Also man muss die Frage umdrehen. Was ist dein Weg? Was ist dein Purpose? Dein Wunsch? Dein Wille letztlich auch? Wohin willst du? Wo siehst du dich? Wir sehen das ja auch, wenn die Leute studieren gehen. Dann, ich weiß nicht, was ich werde, nicht? Oder werden will. Dann studieren sie JUS. Dann kommen sie drauf, das liegt mir nicht. Dann satteln sie um, dann werden sie Betriebswirt. Dann satteln sie um, dann werden sie vielleicht doch Mediziner. Aber das ist auch nichts. Dann brechen sie Studium überhaupt ab. Und dann beginnen sie vielleicht doch bei irgendeinem Mittelständler in irgendeiner Branche irgendwas zu lernen und entdecken mit der Zeit, das und das und das interessiert mich. Also es hat schon sehr viel damit zu tun, mit der Selbstfindung, in sich hineinzuhören. Was, glaube ich, ist für mich das Richtige? Was begeistert mich? Und ohne Begeisterung oder dass man für etwas brennt, funktioniert sowieso nichts. Und das, glaube ich, ist auch der einfache Schlüssel. Wenn ich herausfinde, wofür bin ich geschaffen, was ist eben mein Interesse, was begeistert mich, was ist fast schon Hobby oder Passion, dann haben wir den richtigen Weg gefunden. Und jetzt wird ein Schuh draus, wenn man dann sagt, gut, angenommen, ich interessiere mich für die Herstellung von Speck oder Speck-Lebensmittel oder biologische Dinge, Nahrungsmittel. Dann wird der Schuh draus, dass ich sage, gut, wenn das meine Passion ist, das interessiert mich, da lese ich mich ein, da weiß ich viel, da lerne ich viel, da habe ich auch schon ein wahnsinnig gutes Bauchgefühl. Dann jetzt ein Feld zu finden, sagen, so, und womit könnte ich jetzt ein Unternehmen in dem Gebiet machen, das gleichzeitig mich begeistert und meine Erfüllung ist. Dann wirst du auch was finden, dann wird es dir auch am ehesten gelingen, dann wirst du das auch am ehesten vorantreiben, dann wirst du es auch am ehesten durchhalten. Übrigens ist ja, wie ich in meinem Buch auch schreibe, eines der drei heiligen Prinzipien des Unternehmers ist ja Mut, Durchhaltevermögen, Ausdauer etc. Weil wenn du das nicht hast, am Anfang gibt es viele Hürden, dann schaut es mal wieder sehr gut aus, dann schaut es wieder schlecht aus. Das muss man auch durchstehen und durchziehen, bis einmal irgendwo so weit die Früchte dann vom Baum fallen, dass es beginnt, dass ich Erträge habe, dass ich Gewinne habe, dass ich wachsen kann, dass ich Mitarbeiter mehr leisten kann, dass ich mal langsam eine Organisationsstruktur aufbauen kann. Also da ist schon ganz schön viel dahinter und viel zu tun. Und so wie ich in meinem Buche auch ein Kapitel habe, Vernunft ist wie kühles Wasser, das gehört ja auch dazu. Also das Buch, wenn es jemand interessiert, heißt Wahre Werte statt schnelles Geld. So machen sie Unternehmen krisenfest und langfristig erfolgreich, vom Gabal Verlag. Ich höre das so oft, wenn dann Leute sagen, die brennen sogar für was und kriegen eine Stopptafel von den Eltern oder von Kollegen, weil sie sagen, ja, das ist ja Blödsinn, das ist ja nichts vernünftig. Vergiss mal Vernunft. Vernunft ist nicht die treibende Kraft des Lebens. Begeisterung ist es. Und auch wenn es zunächst nicht vernünftig scheint, ich aber für etwas begeistert bin, dann lass es uns einfach machen. auch wenn die anderen meinen, es nicht vernünftig ist, wird sich herausstellen, und wahrscheinlich, wenn ich dafür begeistert bin, wird sich herausstellen, zum Schluss, es war sogar höchst Vernünftiges zu machen, auch wenn ich es am Anfang vielleicht nicht erkannt habe. Also das ist mein Vorschlag und mein Weg, wie ich Leuten heute helfe oder helfen will, wenn sie auf ihren Weg erfolgreich sein wollen. Die erste Frage ist immer, wer bist du? Was ist dein Purpose? Was ist dein Wunsch? Wofür stehst du? Und ist es wirklich so? Weil wenn es wirklich so ist, dann sind wir wieder beim Kleber, dann hast du auch die Talente und die Gaben dafür, dass du das auch umsetzen und erreichen kannst. Und das ist wirklich der springende Punkt. Weil zum Schluss sind wir alle Menschen. Und wenn wir uns von außen formen lassen, ist das nie gut, sondern wir sind schon geformt in der inneren Seele, sage ich immer wieder. Nur müssen wir das halt nach außen bringen. Sind wir wieder bei deiner Eingangsfrage.
Wann hat die Welt oder dein Umfeld zuletzt gesagt, Reinhold, das ist unvernünftig?
Zu mir sagen wir das schon die Leute lang nicht mehr, weil die wissen, ich gehe meinen Weg so oder so, wenn ich es für spannend und begeisternd halte. Aber ich habe viele meiner Schützlinge, die also meine Mentees sind sozusagen, die ein Unternehmen gründen wollen oder was studieren wollen oder einen Job wechseln wollen oder Familie gründen wollen oder sonst was. Die kommen dann oft zu mir und sagen, ja, also ich möchte das und das tun, aber meine Eltern oder meine Partnerin oder mein Partner oder die Bank sagt, das ist aber unvernünftig, lass das bleiben. Das höre ich verdammt oft. Ich würde sogar sagen, zu 50%. Also der Prozentsatz ist relativ hoch. Und zwar eigentlich sagt man denen dann, es ist was vernünftig, wenn die Leute die anderen glauben. Da hängt vielleicht ein gewisses Risiko drauf. Die Leute sind risikoavers. Also du wirst doch jetzt nicht da ein Unternehmen gründen und dir einen Bankkredit aufgeben und deine Sparte hineingeben und dann, wenn es schief geht, hast halt gar nichts mehr. Das ist ja komplett unvernünftig. So machst du das. Schau nur, dass du eine Managementkarriere hast, dann kriegst du dort dein Gehalt, dann kannst du um 5 Uhr nach Hause gehen, die Büro da hinter dir lassen und hast ein lockeres Leben. Solche Argumente kommen oft. Und da muss man jetzt sagen, ja, natürlich wäre es unvernünftig, wenn man alles auf eine Karte setzt, habe ich auch gemacht, was dann zum Schluss nach 21 so erfolgreichen Jahren leider zum Scheitern führte und ich alles verloren habe. So gesehen war es unvernünftig im Nachhinein, aber ich war halt begeistert und habe es getan und es hätte auch funktionieren können, wir waren ja sehr weit, aber dann gab es einen Umstand, der das zu Fall gebracht hat. So gesehen, ja, hätte ich nicht alle Eier in einen Korb gelegt, dann wäre es etwas unvernünftiger gewesen, also etwas vernünftiger gewesen und ich hätte auch selbst trotz dessen, dass das andere schiefgegangen ist, dann nicht wieder bei Null beginnen müssen. Ja, das stimmt. Aber dann kann man ja sagen, gut, dann lass mich doch das Risiko zumindest in einer gewissen Weise begrenzen, aber lass mich unvernünftig sein. Dann bin ich halt mit 80% oder 70% oder 50% meines Einsatzes dabei, der halt auch schiefgehen kann und habe zumindest immer noch eine kleine Abfederung. Aber ich habe es immerhin versucht, weil ich begeistert bin und ich habe mir die Hausaufgaben gemacht und ich bin überzeugt, das kann erfolgreich werden. Natürlich ist es vielleicht harte Arbeit und braucht seine Zeit. Aber wenn es dann aufgeht, dann ist es halt umso interessanter. Und das ist so der Spielpunkt, wo man einfach auch nicht in die Menschen ja hineinschauen kann. Jeder hat ja sein, und da sind wir vielleicht beim dritten wesentlichen Punkt, sein inneres Gefühl, nennen wir es auch zum Teil Gewissen. Jeder hat doch seinen Seismographen, seinen Kompass auch in sich, sein Bauchgefühl, wo er weiß, das ist eine gute Geschichte und nicht eine gute Geschichte. Wieso soll mir das ein anderer sagen können, was gut und vernünftig ist? Das kann ja in der Regel oft der andere gar nicht sagen, sondern so um und auf ist, was will ich, was ist mein Purpose? Ist der auch einigermaßen stimmig? Finde ich auch meine Talente? Dann lass es uns doch tun. Und ja, dass man dann vielleicht nicht gar alles auf eine Karte setzen soll, gewisse Restvernunft walten lässt, ja, da bin ich dabei.
Du hast vorhin den Titel deines Buches angesprochen. Wie schafft man denn krisenfeste Unternehmen? Wie schaffen die Unternehmen die Transformation? Weil du hast viel Erfahrung, wahrscheinlich gab es schon immer große Herausforderungen, aber mittlerweile sind es ja schon multiple Herausforderungen und multiple Krisen, die was auf die ganzen Unternehmen einprasseln. Auch, wie du erwähnt hast, mit immer mehr Bürokratie. Wie schafft man die Transformation?
Gut, das werden wir vielleicht jetzt die Zeit nicht haben, um das alles zu erwähnen, was im Buch geschrieben steht. Aber da gibt es ein paar ganz wesentliche Dinge. Das erste ist, habe ich ein belastbares überhaupt Geschäftsmodell? Das heißt, ist mein Produkt, mein Angebot, meine Dienstleistung, was immer es ist, so nutzbringend oder nutzenbringend, und der Kunde nimmt es auch wahr und auch so einzigartig in seiner Art und Weise oder in der Region zumindest, weil es muss ja nicht gleich global einzigartig sein, dass ich überhaupt sagen kann, ich habe einen Markt, der mir nicht wegbricht, sondern den Markt gibt es mal real, das Erste. Das Zweite ist, jetzt ist der Unterschied, bin ich eine ganz junge Firma oder bin ich schon eine etablierte? Weil bei einer ganz jungen Firma, die kann ja nur zunächst mit einem, meistens einem Produkt, mit einem Ding beginnen. Und dann kommt der nächste Schritt. Aber eine etablierte Firma, die hat unbedingt darauf zu schauen, dass sie zumindest auf mehreren Beinen steht. So wie der Stuhl, der ja nur auf vier Beinen in der Regel stabil steht oder zumindest auf dreien. Also das heißt, ich brauche möglichst verschiedene Produktsegmente, Marktsegmente und Märkte, sodass, wenn mal was Unerwartetes passiert und mir ein Markt, ein Produkt plötzlich zurückfällt oder wegbricht, nicht gleich der ganze Laden kaputt geht. Also ganz wichtig, dass ich mir strategisch auf mehrere Beine stelle. Und die Beine müssen nicht unbedingt gleich artverwandt sein, weil wenn ich in einer bestimmten Branche bin und mal die Branche dann erwischt oder das Segment in der Branche erwischt und ich habe dort zwei, drei Produkte, dann wird mir das wenig helfen, wird mich nicht retten. Also muss ich schauen, dass ich zumindest in der Branche in andere Segmente hineinkommen kann und dort auch stabil stehe, dass wenn das eine wegknickt oder komplett wegbricht, mich das andere noch hält. Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Dann natürlich ist die Frage, wie bin ich aufgestellt von der kommerziellen Seite und der Finanzseite? Weil wer halt wie verrückt wachsen will und das Ganze vorantreibt, hat dann zum Schluss vielleicht nicht genügend Eigenkapital oder Selbstfinanzierung dafür. Dann ist doch besser, ich wachse gesund, organisch, sind wir wieder beim Vorbild der Natur, Schritt um Schritt bilde mein Eigenkapital und wachse halt nicht ganz so schnell oder vielleicht nur halb so schnell oder viertel so schnell, wie man das vorgenommen habe, erreiche aber zum Schluss eben eine Stabilität in der Krise. Das nächste ist, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um? Wenn ich, weil es meinen guten Jahren eben sehr gut geht, dann halt schon als Chefität mit dem Porsche und mit dem Rolls-Royce vorfahre, jetzt übertreibe ich einmal, aber so ungefähr, bisschen auch schon Bankermanier, und auf Luxus lebe, dann wird es halt in der Krise ein Riesenproblem sein, dass die Mannschaft hinter mir steht, wenn ich in der Krise von denen verlange, sie müssen sparen oder ich habe Kürzungen oder kann ihnen das und das nicht mehr bieten, aber ich fahre nach wie vor mit dem Porsche vor, jetzt schwarz-weiß gesprochen. Ja. Das erzeigt halt Neid und da breche ich die Loyalität. Daher das Wichtigste ist schon, die Loyalität auch mit den Mitarbeitern zu haben und zu fördern. Und Loyalität ist aber keine Einbahnstraße. Also ich kann, wenn ich zu meinen Mitarbeitern loyal bin und einen guten Kontakt halte, und im Mittelstand geht es ja sowieso, dass ich einen persönlichen Kontakt sogar halte, dann wird mir das auch in der Krisenzeit drüber tragen. Das nächste ist, viele Unternehmen haben eine verfehlte Kommunikationspolitik. Da werden in guten wie in schlechten Zeiten Dinge beschönigt, da wird irgendwo der Larry erzählt, der gar nicht wahr ist. Die Leute sind ja nicht dumm. Du kannst deine Leute nicht anlügen oder vorführen. Auch wenn das keiner zunächst ins Gesicht sagt, wenn sie dir das nicht glauben, glauben sie das nicht. Dann hast du schon verloren. Also auch das ist wichtig, eine gewisse Ehrlichkeit in der Kommunikation, im sich handhaben und geben. Und natürlicherweise sollten die Mitarbeiter auch am Erfolg dann entsprechend in guten Zeiten beteiligt sein. Weil wenn sie in guten Zeiten mit partizipieren vom Erfolg, dann werden sie auch in der schlechteren Zeit, in der Krise bereit sein, ein paar Abstriche zu machen. Und das würde ich auch so sagen und auch so verkaufen. Wir sagen, Leute, da habt ihr Basiseinkommen, dann habt ihr das und das obendrauf. Und on top gibt es jetzt vielleicht nur als Zusatzbonus, eine Prämie, aber die kriegt's genau nur deshalb, weil es uns gemeinsam gut gegangen ist. Und ich sage euch, wenn es uns schlecht gehen sollte einmal, dann werdet ihr das nicht kriegen, dann werdet ihr auch den Gürtel enger schnallen müssen, weil wir es uns anders nicht leisten können. Auf die Art und Weise, und da gibt es jetzt noch eine Fülle von weiteren Maßnahmen, so baut man ein krisenfestes Unternehmen auf.
Sind derzeit viele Unternehmen krisenfest?
Nein, sie sind es nicht. Das ist das Traurige. Wiederum, ich zitiere die Eurostat, das kann sich jeder downloaden. Grundsätzlich, die normalen Firmen, also alle, die Startups als auch die normalen Gründer, also vom Friseur bis zum Anwalt und zum Lebensmittelhändler und so weiter in Europa, in der EU, 54% scheitern binnen 5 Jahren. In Deutschland ist sehr schlimm, also nicht am schlimmsten, aber sehr schlimm, da scheitern 62% binnen 5 Jahren. Und die durchschnittliche Lebensdauer heute von einem Unternehmen, überwiegend auch dem Mittelständler, Konzern aber auch, beträgt heute in Europa, deutschsprachigen Raum sowieso, nur mehr zwischen 9 und 12 Jahren. Das ist eigentlich eine fatale, schlechte Kennzahl. Also nein, sie sind nicht krisenfest. Sie sind nicht zukunftsfähig und sie sind auch nicht enkelfähig, wie man so schön sagt. Das sind leider zu viele Firmen. Und warum sind sie das? Weil sie einfach in den guten Zeiten oder grundsätzlich von ihrem Wertesystem auch vielleicht nicht von Haus aus darauf achten, die nächste Krise, ob es die erste ist oder die fünfte, egal, die nächste Krise wird kommen. Die Wirtschaft hat immer Zyklen. Unternehmen haben Zyklen. Technologie hat Zyklen. Die heutige Top-Technologie ist vielleicht in 5 Jahren überholt. Und wenn ich nicht die nächste Top-Technologie-Innovation erfunden habe für mich oder entwickelt habe, dann bin ich vielleicht weg vom Fenster. Das geht halt. Die Kurzlebigkeit, die wird immer, wenn man so will, rasanter. Und da denken viel zu wenige über das frühzeitig nach, nehmen nicht Rücksicht darauf, sind natürlich, wenn sie Erfolg haben, dann auch erfolgsverwöhnt, wie man so schön sagt, und bedenken nicht den Tag, an dem die Krise kommt und bauen nicht entsprechend vor. Also eigentlich, wenn ich es auf den Punkt bringen darf, denen fehlt die Demut. Ich glaube, für die Krisenfestigkeit ist grundsätzlich die Demut, dass es mir heute gut geht, wichtig und die Dankbarkeit und zu wissen, das kann sich übermorgen komplett ändern. Das ist so einer der Wurzeln eines Managementführers, eines Unternehmers, Unternehmerin, die da unbedingt dazugehört. Klar kann man Feste feiern, ist alles gut, aber ich nehme jetzt schon wieder einen Benko her, ja, als wirklich ein gewaltiges Negativbeispiel. Rauschen, Feste feiern, das kann ich schon machen, wenn es wirklich abgesichert ist, aber selbst dort würde ich auch nicht übertreiben und bei jedem Ding sagen, dann sind wir froh, dass es uns heute so geht und hoffen wir, dass es uns morgen nicht ganz anders geht, aber es kann morgen auch kommen. Und wer halt dort überzieht und übermütig ist, auf zu großem Fuß lebt und vielleicht nur vorgibt, was sie oder zu glauben, dass sie den Erfolg gepachtet haben, der wird, das ist wie ein Amen im Gebet, eines Tages belehrt, dass dem nicht so ist. Das kommt wie ein Amen im Gebet, das kannst du nicht verhindern. Es braucht mir kein Mensch erzählen. Ich habe noch nie den Unternehmer getroffen oder überhaupt einen mit der Karriere, der sagt, ich habe nur Erfolg gehabt von A bis Z. Da waren nie Rückschläge, da waren nie Probleme. Das gibt es nicht. So ist das Konzept des Lebens nicht. Das funktioniert so nicht. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt.
Ich glaube, dass auch die Geschichten teilweise ja auch nicht stimmen, oder? Weil wenn man Menschen fragt, wie war eigentlich dein Weg? Natürlich, nicht alle sagen, alles war von Erfolg geprägt, aber die sagen, das war genau mein Plan, dass ich da hinkomme. Aber wie viel Pläne waren denn wirklich so geplant? Weil wie viel in deinem Leben war denn Glück und Zufall, Reinhold? Bei deinem Beispiel jetzt.
Also es gibt dieses schöne Zitat, fällt mir jetzt noch nicht ein, von wem es ist. Ich glaube, Pascal. Willst du Gott zum Lachen bringen, erzähl ihm von deinen Plänen. Und das hat so viel Wahrheit, meine Güte. Bei mir ist es sicher so, ich habe immer den Wunsch gehabt, schon damals habe ich mit 27 gegründet, Unternehmer zu werden, das war einfach da und auch in dem Segment Unternehmensberatung und Software und so, das ist alles gut gegangen und ich habe nie geplant gehabt, nie, dass man deshalb gleich mal, in dem Fall noch, glaube ich, am 12. Jahr, Österreichs bestes Unternehmen wird, also mit Performance an Gewinn, an Eigenkapital, an Wachstum, an ich weiß nicht was, da waren wir also in den Kennzahlen, da bei diesen Austrian Leading Companies, besser als jegliches anderes Unternehmen, das da mitgemacht hat in jeglicher Branche. Das war nicht geplant. Und das hätte ich ja gar nicht mitbekommen, hätte nicht damals der Steuerberater von uns das Formular mir gezeigt, gesagt, das mach doch mit. Dann sage ich, da mache ich nicht mit, da kann ich nicht gewinnen, was soll ich dort? Dann hat es er ausgefüllt und eingeschickt und ohne mein Wissen zunächst. Und dann kam irgendwann der Anruf von damals dem Wirtschaftsblatt Österreich. Ich glaube, heute gehört das ja der Presse alles. Ja, wir hätten da gerne einen Fototermin und so weiter. Sage ich, was wollen Sie? Ein Fototermin? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ja, so viel wollen wir nicht verraten, wie auch immer. Kamen dann, haben uns dann mal fotografiert, haben uns aber noch nicht verraten, dass wir da so weit vorne sind. Also das war die positive Seite. Und danach gab es ja bei mir dann diese Expansion in eine komplett weltneue Technologie, also ein Riesending. Also war ja eine der Hebammen von Java und das war die erste Cloud-Solution, Business Cloud der Welt und alles Mögliche. Ich will jetzt gar nicht zu lange ausholen. Wahnsinnige Anstrengung, irrsinnig viel Geld, eine Riesenherausforderung, hat viele, viele Jahre gedauert, unglaublich viel Investment. Ist dann auch geglückt. Das ist sogar besser geglückt technologisch, als wir uns das jemals geträumt haben. Das war damals in Kooperation mit IBM und so. Lange Story. Aber am Endeffekt ist es dann doch alles zerbrochen. Am Wege dieses Riesenerfolgs, dieses Riesenwachstums. Die Firma waren mit den Partnern, 3700 Mitarbeiter zusammen, die waren nur noch zu managen, wie ein Wildpferd zu reiten, weil es eben so gewachsen ist, so geboomt und so weiter hat. Aber an dem ist nicht zerbrochen, sondern es ist dann zerbrochen, weil innerhalb der Mitgesellschaft und Partner, wenn man so will, gab es halt dann einen Mordskampf um die Firma und über Börsengang und alles und so weiter, will ich jetzt gar nicht so weit ausführen. Und zum Schluss hat man sich halt dann so zerkracht, dass ich halt gesagt habe, da muss ich einen Stecker ziehen, weil auf die Art und Weise kann ich diesen Wagen nicht mehr ziehen und es ist alles zerbrochen. Und so habe ich dann im 21. Jahr sozusagen alles verloren. Wurde ich also zu Fall gebracht, wenn man das so formulieren darf. Und musste danach alle Scherben aufklauben und halt wieder von vorne beginnen. Und das zeigt ja auch, zwischen Pläne und der Realität, da passieren so viele Unwegsamkeiten auf dem Gebiet und auf dem Weg dorthin, und zwar sicher jeden, nicht nur mir, sodass man zwar Pläne haben soll, weil ohne Pläne hast du ja kein Ziel und sollst da deine Vision haben, ist alles gut, aber auf der anderen Seite, ob du den Weg dann auch so erreichst oder mit vielen Umwegen, wie es auch bei mir durchaus der Fall war, das steht halt auf einem anderen Blatt Papier. Und ich glaube, man kann, ich weiß, viele wollen sich sowas nicht eingestehen und fühlen sich, ja, nicht gedemütigt, aber sie wollen das halt nicht zugeben oder nicht sagen, dass das so oder so ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, also zumindest für mich, ist das Wichtigste, ist genau über solche Erfahrungen zu sprechen. Über insbesondere auch die positiven Fazits und so, die man daraus zieht. Das ist ja das, was einen weiterentwickelt, weil dieses Trial and Error macht ja die Natur auch. Die Natur hat sich ja nur so in der Evolution entwickelt, dass vieles sozusagen probiert wurde und dann hat auch die Natur gelernt, was geht und was nicht geht und was überlebt und was nicht. Und so ist es halt, weil es gibt kein Kochbuch für den perfekten Erfolg, der bilderbuchmäßig genauso abläuft, wie man sich ihn vorstellt. Das existiert schlichtweg nicht. Und daher, Pläne ist eines, wie gesagt, wenn man Gott zum Lachen bringen will, aber so weit offen sein, die Erwartungshaltung zu haben, dass es jeden Tag auch anders kommen kann. Und jetzt sind wir wieder bei der Krisenfestigkeit und dazu braucht es einfach eine gewisse Demut, eine Offenheit, auch nicht, dass man erschreckt, wenn es jetzt ganz anders läuft als geplant, sondern immer wieder schauen, okay, die Dinge sortieren sich neu, wo ist meine Chance, wo ist meine neue Möglichkeit, denn dieses Verändern ist ja auch interessant. Heute hören wir doch so oft, Veränderung wird fast gleichgesetzt mit Verschlechterung. So ein Blödsinn. Veränderung hat fast immer etwas Gutes. Veränderung ist gut, weil genau dadurch erwachsen die neuen Chancen. Und man kann nicht im Status quo stehen bleiben. Die Welt dreht sich weiter. Wenn das nicht so wäre, dann hätte man nicht die Entwicklung gehabt von der ersten industriellen Revolution mit Dampfmaschine und so weiter, bis dorthin, wo wir heute stehen. Da hat sich einfach immens viel getan, ja, in der Zeit. Und das ist nur durch Veränderung geschehen. Klar, es gibt Rückschläge, klar, es gibt auch Dinge, die dann vielleicht sich so entwickeln und sagen, das mag ich jetzt nicht oder das gefällt mir nicht oder dann muss man durch. Ja, aber einfach nimm es an, mach nicht das Beste draus nur, sondern erkenne auch, dass das die Riesenchance ist. Also ich sage immer auch, das ist dieses Neumond-Syndrom, nenne ich das. Der Neumond ist auch da, den siehst aber nicht, weil es immer Neumond ist, aber er ist da. Das heißt, wenn halt was passiert, was schief geht, Viele sagen, boah, jetzt ist mein Lebenswerk kaputt, habe ich mir damals zuerst auch gedacht, übrigens, ja, dass das 2006, 2007 passierte. So ein Quatsch, da war das Leben ja noch gar nicht vorbei. Also, wie sollte ich da beurteilen, was mein Lebenswerk ist? Ich glaube, langsam sehe ich es, was werden sein könnte zum Schluss. Aber das hat immer auch alles seinen Sinn, was dort passiert. Und deshalb, ich würde meinen, man sollte da kein Geheimnis draus machen und kann man ruhig zugeben und auch den anderen das erklären, was einem eben nicht gelungen ist oder welche Abzweigung man nehmen musste oder welche Abzweigung an einem das Leben aufs Auge gedrückt hat. Ist doch alles gut. Das ist eben Leben. So, was soll's, ja? Deshalb, ich finde auch diese Fuck-Up-Nights, die man sich da so etabliert hat, ja, in der Startup-Szene. An sich ist es schon gut, wenn sich die Leute auskotzen können. Aber so richtige Tipps aus deren Lehren, das ist mir zu wenig, was dort geliefert wird. Nur auskotzen, da gehört schon eine größere Schwungmasse dazu, dass man wirklich die Leute wieder motiviert und denen sagt, was ist wirklich die Erfahrung all along, die man umsetzen kann, damit es das nächste Mal besser geht und dem nicht passiert. Das ist der Schlüssel. Glaube ich, also Fehler sind sowas von wichtig und sie gehören zu unserem Leben. Punkt.
Wir nähern uns schön langsam dem Ende, Reinhold. Ich habe noch drei Fragen an dich. Du kannst dir jetzt gerne Zeit lassen beim Antworten, weil ich weiß nicht, ob du sofort eine Antwort darauf hast. Welche eine Frage würdest du gerne beantworten, die dir noch nie gestellt worden ist?
Das ist eine schwere Frage. Vielleicht die Frage, glaubst du an Gott oder an etwas Höheres? Nennen wir es so. Das ist ja etwas, was wir nie so richtig oder nicht so viel diskutieren. Bis ich so 40, 45 war, habe ich das weggewischt und gesagt, vergiss das. So ein Blödsinn, so ein Quatsch. Interessanterweise aber, je mehr ich mich nicht nur mit dem Leben beschäftigt habe und auch sehe, was sonst so läuft, sondern auch mit der Quantenphysik und mit dem sogenannten Energieerhaltungsgesetz in der Naturwissenschaft, das ja besagt, man kann keine neue Energie erzeugen, man kann sie umwandeln. Desto mehr habe ich für mich gelernt, dass es da sehr wohl vieles noch gibt zwischen Himmel und Erde, was wir zunächst im Leben oder in der normalen Gesprächskultur nicht angibt. Und ich bin heute überzeugt, ich bin heute felsenfest überzeugt, ob das jetzt Gott ist oder anders, ist egal. Aber es gibt ein höheres Wesen, Bestimmung und so weiter, bin ich mir sehr sicher. Das kann gar nicht anders sein. Wenn man sich die Dinge anschaut, insbesondere Quantenteilchen, alles, was da passiert, oder dass Einstein hat es ja die Spooky Action genannt, dass du, wenn du Quanten, Moleküle überschreibst und das kombinierst, also verschränkst mit einem anderen irgendwo im Universum, dass das zur selben Zeit, also nicht mal in der Verzögerung von der Lichtgeschwindigkeit, ist man exakt in derselben Zeit mit verändert. Da gibt es noch so viel mehr zwischen Himmel und Erde. Und ich bin daher auch, ich persönlich überzeugt, dass die Reinkarnation und so da genauso mit dazugehört. Also diese, ich glaube 2 Milliarden oder was, die in ihrer Religion glauben, wo ich mich mit der Religion von denen nicht unbedingt so beschäftigt habe, das ist für mich eine durchaus gegebene Realität, wenn ich mir das so sagen kann.
Da passt auch dein 4-Klee-Modell eigentlich sehr gut dazu, weil Eckhart Tolle beschreibt es ja auch sehr, sehr gut, wo es halt immer heißt, man ist ja hier auf der Erde, um etwas durch sich in die Welt zu tragen. Also genau das, was du gesagt hast, wo ist die Begeisterung? Was ist das innere Ziel und wie kann ich das nach außen bringen? Frei von äußerlichen Statussymbolen, sondern was ist in mir, was nach außen getragen werden sollte? Die zweite Abschlussfrage, was sollte deiner Meinung nach jeder lernen, außer, weil du es schon angesprochen hast, Demut?
Lernen. Sagen wir mal so, es gibt zwei ganz wesentliche Grundsätze oder Prinzipien, glaube ich, im Leben. Das ist, ich nenne das Mut und Zuversicht. Nie den Mut verlieren und nie die Zuversicht verlieren. Egal, was kommt. Also das ist, so wie die Demut, das A und O für jedes Leben. Weil Rückschläge und schlechte Tage hat jeder, aber das ist nie das Ende. Also man ist am Lebensende und dann kommt man vielleicht eh wieder. Aus meiner Sicht ja. Aber wenn ich Mut und Zuversicht mir bewahre, unter allen Umständen, und mir das auch bewusst mache, dass jeden Sonnenaufgangsprinzip, nennst du es will, jeden Tag geht die Sonne neu auf. Ob jetzt der Trump und der Putin sich einig oder nicht und dann Blödsinn machen oder nicht, ob dieses oder jenes passiert, die Sonne wird jeden nächsten Tag wieder aufgehen, wie das Amen im Gebet. Und dazu brauche ich den Mut und die Zuversicht, auch wenn einmal heute ein schlechter Tag ist, aber schiefgegangen ist oder was Schlimmes passiert ist, es geht weiter und es kommen jeden neuen Tag wieder neue Chancen, neue Möglichkeiten. Und das, glaube ich, ist, was ich in der Erziehung auch mitgeben würde, jedem mit das Wichtigste.
Und die letzte Frage, Reinhold, was möchtest du noch sagen?
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen sich viel mehr öffnen oder Offenheit zeigen für den Austausch von Gedanken, von Erfahrungen, von Werten, weil wir viel mehr als Gemeinschaft verschränkt und verknüpft sind, als das vielleicht so manch egoistischen Menschen bewusst ist. Also mit Ellbogen durch das Leben zu gehen, das fällt da immer irgendwann auf den Kopf. Aber wenn man sich öffnet, auch offen ist und dieses Geben- und Nehmen-Prinzip stimmt, also dieses kommunizierende Gefäß, dann glaube ich, kann jeder Mensch für sich das meiste in seinem Leben umsetzen und erreichen. Ich glaube auch, dass dann jeder Mensch seine maximale Unterstützung bekommt, dass jeder sein bestmögliches Terrain findet, sich zu entwickeln, was zum Schluss in Befriedigung, Glück und ich weiß nicht, was alles führt und das muss nicht immer gleich die Million und das Geld sein. Nichts gegen Geld, alles wunderbar, schöne Sache. Braucht man auch. Hat auch alles seine großen Vorteile. Aber ich denke, wir reden zu wenig, wir akzeptieren und tolerieren zu wenig andere Meinungen. Vieles ist heute zu hitzig geworden oder zu extrem. Also gibt es die Linksextremen, die Rechtsextremen, dann die anderen, die nur gegen die Superreichen sind, die anderen werden immer noch ärmer. Ich denke, auch da sind wir wieder bei der Mitte, beim Mittelstand, der nur der Einzige ist, der vermitteln kann. Und dazu braucht es den Austausch, die ja, offene Kommunikation auf Augenhöhe. Das Schlimmste ist, wenn man auf andere hinabschaut oder so arrogant sich gibt oder meint, man weiß eh alles besser. Ich glaube, da steht man sich selbst am meisten im Weg. Also das wäre etwas, was ich gerne loswerden will, aber auch mir sehr wünschen würde für die Menschheit, für unsere Zivilisation, für die Zukunft etc.
Ein schöner Wunsch. Und mich hat es gefreut, dass wir sprechen konnten.
Weil danke.
Das war wirklich sehr angenehm. Es war auch sehr auf Augenhöhe, sehr authentisch. Vielen Dank für die Einblicke, die du gewährt hast, lieber Reinhold. Und dir weiterhin alles Gute. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ich hoffe, es kommt einmal zu einer Folge 2.
Würde mich sehr freuen. Es war mir auch ein großes Vergnügen. Du machst es auch sehr professionell, sehr angenehm. Danke dafür und ich wünsche auch allen Hörern rundherum das Allerbeste, vor allem Mut, Zuversicht und Demut. In diesem Sinne, Dankeschön.